Hörer, herzlich willkommen zur 113. Folge des Podcasts des Deutschen Totalinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein Co-Host, lieber Jonas, bist heute einmal mehr du. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Jonas Siegel-Dürr, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja bereits bekannt aus zahlreichen vorangehenden Folgen, unter anderem aus einer Folge, die zu unseren meistgehörten Folgen gehört, nämlich Folge 71, die widerspenstige Bausparkasse. Mit der Folge haben wir damals wohl ein bisschen den Nerv der Zeit getroffen. Das war ein Praxisproblem, das wir relativ aktuell hier im Podcast besprechen konnten. Und wir machen heute eine Folge zu dieser Folge, ein Update, weil dieser Fall noch ein bisschen weitergeht und wir jetzt aktuell auch da immer mal wieder Anfragen dazu bekommen. Bei der widerspenstigen Bausparkasse, wenn Sie sich daran erinnern, ging es darum, dass eine Bausparkasse sich geweigert hat, Zweitlöschungsbewilligungen für ihr zustehende Grundschulden zu erteilen und stattdessen auf die Grundschuld verzichtet hat und sich dann in der Folge die Frage gestellt hat, wenn ich so einen Verzicht in Händen habe als Grundstückseigentümer, kann ich mit dieser Verzichtserklärung der Bausparkasse dann das Aufgebotsverfahren durchführen, wenn ich als Eigentümer nicht nur die Erstlöschungsbewilligung verloren habe, sondern auch noch den Brief und jetzt eben den Grundschuldbrief aufbieten muss. Das Ganze wurde damals unsererseits bejaht. Wir haben das für möglich empfunden und dann gibt es eben auch in der Nachfolge dessen neuere obergerichtliche Rechtsprechung. Unter anderem hat das OLG München das im August 2025 auch bestätigt. Also dass man sozusagen, wenn man so einen Verzicht in Händen hält, auf eine eingetragene Briefgrundschuld, man damit auch das Aufgebotsverfahren für den Grundschuldbrief als Standschafter des Gläubigers dann eben durchführen kann. Und jetzt geht es in der heutigen Folge sozusagen zeitlich weiter mit dem Grundbuchverfahren, nämlich mit der Frage, wie kriege ich denn, wenn ich diesen Aufgebotsbeschluss in Händen halte und die Verzichtserklärung, diese noch für die Bausparkasse eingetragene Grundschuld aus dem Grundbuch raus. Ich gehe mal ein bisschen den Sachverhalt durch. Also wir haben im Grundbuch in Abteilung 3 eine nicht mehr valutierende Briefgrundschuld für eine Bausparkasse eingetragen. Es ist immer dieselbe Bausparkasse, die da betroffen ist und die soll gelöscht werden. Und die Bausparkasse sagt jedoch, nee, ich erteile hier keine Zweitlöschungsbewilligung, das mache ich nicht. Aber ich verzichte auf die Grundschuld, auch in der gehörigen Form, die man dafür dann entsprechend braucht. Der Grundschuldbrief ist nicht mehr auffindbar und jetzt wird auf Antrag des Eigentümers im Rahmen des Aufgebotsverfahrens dann eben dieser Brief für kraftlos erklärt. Bis hierhin läuft es also ganz gut. Das ist sozusagen der Teil des ersten, der ersten Folge, Folge 71, genau, die wir damals gemacht haben. Und jetzt denkt sich der Notar, ja, ist wunderbar, jetzt kriege ich ja mit dem, was ich hier vorliegen habe, nämlich mit dieser Verzichtserklärung, mit diesem Aufgebotsbeschluss, die Grundschuld auch gelöscht und beantragt jetzt unter Übersendung der Verzichtserklärung und eben dieses rechtskräftigen Beschlusses über das Aufgebot des Briefes die Löschung der Grundschuld. Und das Grundbuchamt sagt jetzt etwas, was auf den ersten Blick total komisch klingt. Die sagen jetzt, ja, also die Löschung der Grundschuld können wir nicht vollziehen, weil das muss man ja zweistufig betrachten. Es muss ja zuerst der Verzicht vollzogen werden, also eingetragen werden. Und dafür ist aber dann nach § 41 GBO, also nach der allgemeinen Regelung, die Vorlage des Briefes erforderlich. Das heißt, es muss zunächst ein neuer Brief erteilt werden, sagt das Grundbuchamt, und übrigens nicht nur einmal, sondern wie unsere Anfragenpraxis zeigt, auch gelegentlich, um dann den Verzicht einzutragen und anschließend die Löschung dieser neu eingetragenen Eigentümergrundschuld eintragen zu können. Also ein bisschen seltsam auf den ersten Blick, aber wenn man es so Step-by-Step betrachtet, nicht ganz unlogisch. Die sagen, was habe ich denn hier? Ich habe einen Verzicht auf die Grundschuld, dadurch entsteht eine Eigentümergrundschuld und als Grundbuchamt mache ich es schrittweise. Das heißt, ich trage erstmal den Verzicht ein, dann kriege ich eine Eigentümergrundschuld. Wenn ich dann die Eigentümer, bleibt ja eine Briefgrundschuld, löschen lassen will, dann muss ich halt wieder für dieses ganze Verfahren eben einmal einen neuen Brief erteilen, den ich nur ein einziges Mal brauche, aber das Gesetz sieht hier eben keine Ausnahme dieser Briefvorlage vor. Also quasi der alte Brief mag für kraftlos erklärt worden sein, aber ich brauche halt jetzt zwischendurch für diesen Zwischenschritt einen neuen Brief. Man merkt schon, es wäre gut, wenn es nicht so wäre, weil das natürlich jetzt auf irgendwie eine gewisse Formelei hinausläuft. Das wird man wohl direkt von Anfang an sagen können. Aber wir schauen uns mal schrittweise und der Reihe nach an, was das Grundbuchamt hier denkt. Dass das Grundbuchamt auch jetzt in der Sache gar nicht unbedingt so falsch liegt, je nachdem, wie man es betrachtet und wie wir es aber dann doch praxisfreundlich lösen wollen. Also sozusagen Folgentitel, die widerspenstige Bausparkasse Teil 2. Jetzt geht's los beim Grundbuchamt. Ja? Und wir gucken mal rein. Also Jonas, Frage, die der Notar uns hier gestellt hat, ganz einfach, hat das Grundbuchamt recht?
Genau, und dafür, du hast es ja schon ein bisschen ausgeführt, ein bisschen eine Einführung gemacht, fangen wir mit der Step-by-Step-Betrachtung an, die auch das Grundbuchamt vorgenommen hat. Und dazu erstmal die gesetzliche Ausgangslage, nämlich insbesondere der 41 GBO, hier anwendbar auf die Grundschuld über den 42 Satz 1 GBO. Sehen Sie es uns nach, wenn wir den vielleicht nicht immer mit zitieren. Also der 42 sagt, für die Grundschuld gilt der 41, der für die Hypothek gilt genauso. Wenn wir den mal vergessen, denken Sie sich dazu.
Die Vorschriften des Paragraph 41 sind auf die Grundschuld und die Rentenschuld entsprechend anzuwenden. So heißt es im 42 Satz 1. Okay, und das heißt, wir sind jetzt im 41 GBO und da heißt ja so Grundregeln, man muss immer den Brief vorlegen, ne?
Richtig. 41 heißt in der Überschrift auch Vorlegung des Hypothekenbriefes. Mhm. Und Absatz 1 Satz 1, bei einer Hypothek, über die ein Brief erteilt ist, soll eine Eintragung nur erfolgen, wenn der Brief vorgelegt wird. Also entscheidender Punkt, Eintragung bei der Hypothek, in unserem Fall hier bei der Grundschuld. Und das ist schon der erste Schritt, den man halt betrachten muss. Was sind denn hier die Eintragungen bei der Grundschuld, die wir vornehmen wollen? Und da ist die erste Eintragung der Verzicht des Grundschuldgläubigers auf die Grundschuld nach 1192 Absatz 1, Anwendungsvorschrift Grundschuld, Verweis auf aufs Hypothekenrecht, in Verbindung dann mit 1168 BGB, Verzicht auf die Grundschuld.
In 1168 BGB würde ich mal vorlesen, dass wir da noch einmal so ein bisschen in den im materiellen Recht uns bewegen und mal schauen, was passiert eigentlich, wenn man auf so eine Grundschuld verzichtet. 1168 Verzicht auf die Grundschuld, lese ich jetzt mal, verzichtet der Gläubiger auf die Grundschuld, so erwirbt sie der Eigentümer. Also wir haben in der Folge des Ganzen jetzt das Recht ist nicht weg, sondern es entsteht eine Eigentümergrundschuld.
Genau, das ist schon die Rechtsfolge. Und für diese Rechtsfolge ist der 1168 Absatz 2 Satz 1 wichtig noch.
Da heißt es nämlich, der Verzicht ist dem Grundbuchamt oder dem Eigentümer gegenüber zu erklären. Okay, also ich habe hier quasi Wahladressaten, kann mir überlegen, gegenüber wem ich den Verzicht erkläre. Und bedarf der Eintragung in das Grundbuch. Mit anderen Worten, Voraussetzung für die materielle Wirksamkeit dieses Verzichts ist die Eintragung des Verzichts im Grundbuch.
Richtig, eine konstitutive Wirksamkeitsvoraussetzung. Mhm. Und damit wären wir jetzt die Ausnahmen des 41 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 1 Satz 3 GBO ersparen wir Ihnen mal kurz. Die sind hier nicht anwendbar. Das heißt, wir hätten für die Eintragung des Verzichts grundsätzlich die Notwendigkeit der Briefvorlage. Das ist eine Eintragung bei der Grundschuld. Die kann ich mir auch nicht sparen, weil sie materiellrechtlich konstitutiv ist. Deswegen müsste ich eigentlich den Grundschuldbrief vorlegen.
So mal die Grundregel 41 Absatz 1 Satz 1 GBO. Jetzt kommen wir aber zum 41 Absatz 2 Satz 1 GBO.
Der genau für unseren Fall geregelt ist, nämlich ich habe ja hier den Brief erfolgreich aufbieten können. Das heißt, der Brief wurde im Zuge des Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt. Das heißt, er zeitigt keine Rechtswirkungen mehr.
Deswegen heißt es in 41 Absatz 2 Satz 1 GBO, der Vorlegung des Grundschuldbriefs steht es gleich, wenn in den Fällen der Paragraph 1162, 1170, 1171 BGB aufgrund des Ausschließungsbeschlusses die Erteilung eines neuen Briefes beantragt wird.
Ja, aha. Das ist
also da heißt es ja nicht, ich kann sozusagen, ich brauche den Hypothekenbrief nicht vorlegen, wenn ich den Ausschließungsbeschluss vorlege, sondern da heißt es ja nur, der Vorlegung des Briefes steht es gleich, wenn ich wegen eines Ausschließungsbeschlusses einen neuen Brief beantrage.
Ja, weil das ist ja auch, wenn man das mal überlegt, der eigentliche richtige Weg, also das Aufgebotsverfahren hinsichtlich des Briefes soll mir ja nur darüber hinweghelfen, dass die Urkunde selbst, also der Grundschuldbrief, abhanden gekommen ist, verloren gegangen ist, irgendwie weg ist und ich mit dem nicht mehr im Rechtsverkehr dadurch verwenden kann. Also ich kann ja insbesondere meine Berechtigung, an die der Briefbesitz ja knüpft oder die an den Briefbesitz knüpft, nicht nachweisen, weil der Brief einfach weg ist.
Also die Grundsituation oder die Situation, die das Gesetz hier vor Augen hat, ist ja die, der Brief ist weg, ich lasse ihn für kraftlos erklären und dann hole ich mir einen neuen.
Ja.
Ah ja, okay. Und das will man ja hier irgendwie nicht, ne? Also hier ist ja eigentlich Sinn der Übung, dass wir keinen neuen Brief kriegen. Ne?
Und das Gesetz sieht dafür auch nochmal quasi eine von diesem Grundsatz, dass ich quasi mir den Brief neu erteilen lassen kann, wenn ich nachweise mit dem Aufgebotsbeschluss, dass er für kraftlos erklärt wurde, nochmal eine weitere Ausnahme vor, nämlich im Satz 2.
Da heißt es, soll die Erteilung des Briefes nachträglich ausgeschlossen oder die Grundschuld gelöscht werden, so genügt die Vorlegung des Ausschlussurteils. Ja, das klingt ja jetzt eigentlich so, als würde es für unseren Fall passen, weil wir haben ja in der zweiten Variante, oder soll die Grundschuld gelöscht werden, das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass diese Grundschuld gelöscht wird. So genügt die Vorlegung des Ausschlussurteils.
So ist es. Und den Briefausschluss, den wollen wir hier nicht machen, sondern wir wollen, wie du sagst, eigentlich löschen. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wir sind ja im Schritt 1, Eintragung des Verzichts. Und du hast ja die Rechtsfolge sehr schön beschrieben. Die Rechtsfolge ist gerade nicht Erlöschen des Rechtes, sondern Übergang auf den Eigentümer. Das heißt, wenn man nur den Verzicht betrachtet und wir nicht diesen Grundgedanken hätten, wir wollen ja eigentlich löschen, sondern nur für den Verzicht wäre ich nicht in dieser Ausnahme, weil das Recht nicht erlischt, sondern das Recht geht über auf eine andere Person, die würde den Brief ja auch brauchen, sobald sie quasi eigentlich was damit machen will.
Also gelöscht werden soll diese Grundschuld ja erst im zweiten Schritt, weil wir sind hier halt bei Schritt 1, wir sind hier bei der Eintragung des Verzichts und da habe ich eben jetzt nach dem Gesetz keine Ausnahme von der Pflicht zur Vorlage des Briefes beziehungsweise von der Pflicht zumindest den neuen Brief beantragt zu haben, wie es der 41 Absatz 2 Satz 1 von mir verlangt.
Mhm, okay. Und da sind wir jetzt genau bei dem engen Anwendungsbereich der Norm, den das Grundbuchamt hier vornimmt. Also am Ende des Tages streiten wir uns oder denken wir darüber nach, wie muss ich das Tatbestandsmerkmal verstehen? Die Hypothek soll gelöscht werden. Denn wie gesagt, den nachträglichen Aufschluss der Brieferteilung haben wir hier nicht beantragt, wollen wir hier auch gar nicht machen, sondern wir wollen löschen. Versteht man es jetzt so, das Tatbestandsmerkmal, dass es nur auf die unmittelbare Löschung bezogen ist? Also die Eintragung muss unmittelbar auf die Löschung gerichtet sein, wären wir nicht im Tatbestandsmerkmal. Am Ende des Tages ist aber ja der Wortlaut erstmal nur der erste Ansatzpunkt für eine Auslegung und da gibt es ja auch noch andere klassische Auslegungsmethoden, mit denen wir uns hier vielleicht dem Problem ein bisschen nähern können, weil diese rein formelle Betrachtung, wie du ja schon angedeutet hast, wirkt halt genau so, nämlich formell. Es sind zwar formell zwei Eintragungen, aber ob das hier wirklich eine sachgerechte Lösung ist, das können wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer anschauen.
Ja, das machen wir. Also vielleicht nochmal, um es ein bisschen einzuordnen oder nochmal die wesentlichen Punkte zu wiederholen. In § 41 Absatz 2 Satz 2 heißt es ja, soll die Erteilung des Briefes nachträglich ausgeschlossen oder die Grundschuld gelöscht werden, so genügt die Vorlegung des Ausschlussurteils. Wenn wir jetzt in der Situation wären, dass wir schon im Grundbuch eingetragen haben, eine Eigentümerbriefgrundschuld, und dann hätte der Eigentümer den Brief verloren und sagt, okay, dann lasse ich jetzt halt diesen Brief für kraftlos erklären mit Aufgeburtsverfahren und dann beantrage ich halt unter Vorlage dieses Ausschlussurteils die Löschung, dann hätten wir kein Problem. Dann wären wir genau in diesem Fall, nämlich in dieser Ausnahmevorschrift 41 Absatz 2 Satz 2 GBO, dann bräuchten wir keinen neuen Brief zu beantragen. Wir haben hier allerdings die Situation, dass wir, um dahin zu kommen, dass überhaupt eine Eigentümergrundschuld besteht, wir erst noch die Eintragung des Verzichts brauchen. Und wir brauchen vor allem diese Eintragung auch, damit der Verzicht wirksam wird. Also wenn wir den 1168 Absatz 2 BGB vorhin gelesen. Und für diesen Schritt, also den das Grundbuchamt eben als erstes denkt, notwendigerweise vornehmen muss, haben wir keine Ausnahmevorschrift im Gesetz, die uns sagt, dass wir auf die Beantragung der Erteilung eines neuen Briefes eben verzichten können. Das soll zwar alles zeitlich miteinander erfolgen, aber wenn man sich es eben so Schritt für Schritt anschaut, ist die Ansicht des Grundbuchamts nicht unlogisch oder nicht unsinnig.
Nein, auf jeden Fall nicht, weil es ja, da liegt ja auch einfach eine juristische Sekunde dazwischen, zwischen der Eintragung des Verzichts, dann wird der Eigentümer erst Berechtigter des Rechts und kann dann auch mit der Bewilligungsberechtigung sagen, okay, ich kann jetzt machen mit dem Recht, was ich will es löschen. Und da ist auch gut, wenn man sich nochmal kurz vor Augen führt, wie hier die Verhältnisse der Normen zu sind. Der 41 Absatz 1 ist die Grundlage. Ich muss ihn vorlegen, wenn ich etwas eintragen lassen will, den Brief. Absatz 2 sagt dann, okay, der Vorlage eines Briefs ist gleich, wenn ich mir einen neuen Brief erteilen lasse, weil der alte weg ist. Und diese Neuerteilung, davon wollen wir jetzt gerade die Ausnahme
machen. Die wollen wir eben nicht haben. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir gucken uns letztlich diesen Norm des 41 GBO mal unter so teleologischen Gesichtspunkten an. Gucken mal, was ist denn der Zweck des Ganzen, auch insgesamt der Zweck der Vorlage des Briefes und schauen dann, ob wir dann vielleicht hier zu einer etwas praxisfreundlicheren Lösung gelangen. Wir haben im Ausgangspunkt mal natürlich wie immer in die Literatur geguckt, auch sehr gründlich. Wir haben diesen Fall genau aber nicht gefunden. Es gibt so einzelne Kommentierungen, die sich jetzt eher in die strenge Richtung lesen, dass man sagt, nee, das ist halt so gemeint, dass man dann immer den Grundschulbrief nochmal vorlegen muss oder den entsprechend nochmal beantragt haben muss. Aber das sind jetzt auch Stellen, die nicht unbedingt auf den hier vorliegenden Fall 1:1 passen. Man kann sich dann ganz allgemein dieser dogmatisch auch etwas umstrittenen These widmen, dass Ausnahmevorschriften immer eng auszulegen seien. Das ist aber ja, dafür bin ich auch mal gerügt worden übrigens, hat mir ein Hörer eine E-Mail geschrieben, dass wir das nicht apodiktisch sagen sollen. Deswegen rudere ich da jetzt mal bei der Gelegenheit ein bisschen zurück. Also das ist auf dogmatischer Ebene auch nicht ganz klar. ob das wirklich so ist, also ob man jetzt zwingend sagen muss, diese Ausnahmevorschrift 41 Absatz 2 Satz 2 GBO, der uns ja manchmal sagt, dass der Brief nicht neu beantragt werden muss, die kann man nicht zwingend eng auslegen oder ist nicht zwingend immer eng auszulegen. Aber wir haben jetzt letzten Endes eben die Frage, was soll das, wenn man hier nochmal diesen Brief neu beantragt? Müssen wir das, um irgendeinem Schutzzweck oder irgendeiner Zielrichtung des 41 GBO dann zu helfen oder zum Durchdringen verhelfen? Oder kann man sagen, nee, wir brauchen in dieser Situation wirklich keinen neuen Brief?
Völlig richtig. Und da, das hast du schon sehr schön gesagt. Also du hast den 41 in seiner Gänze angesprochen. Wir wollen uns jetzt quasi mal sowohl den 41 Absatz 2 Satz 2 anschauen von seinem Telos und dann auch nochmal, wenn wir da durch sind, dann auch nochmal zum 41.1, also zur Briefvorlage selbst, von dem wir dann ja hier auch eine Ausnahme am Ende des Tages machen, anschauen, ob das hier nicht geht. Und wie gesagt, wir sind in der teleologischen Auslegung als zweiter nach dem Wortlaut, weil der Wortlaut jetzt nicht zwingend eindeutig ist. Da steht ja nur auf Lösche, soll gelöscht werden. Und der Telos des 41 Absatz 2 Satz 2 Variante 2, also zur Löschung der Grundschuld bzw. Hypothek, der ist, dass ich, wie du oder wie ja aus unserer beider Aussagen schon deutlich wird, es soll verhindern, dass eine bloße oder leere Förmelei entsteht. Mhm. Also ein Brief, den ich quasi erteile, um das Recht zu löschen. Und das ist nämlich auch grundbuchrechtlich, kann man sich mal kurz den 69 Satz 1 GBO noch anschauen.
Jawohl, für schauen den wir Brief. Mal in Normen, die man jetzt nicht sofort auf dem Schirm hat, der 69 Satz 1 GBO. Da heißt es, Unbrauchbarmachung des Briefes. Wird eine Hypothek gelöscht, so ist der Brief unbrauchbar zu machen. Das gleiche gilt, wenn die Erteilung des Briefes über eine Hypothek nachträglich ausgeschlossen war oder anstelle des bisherigen Briefs ein neuer Hypothekenbrief, ein Grundschuldbrief oder ein Rentenschuldbrief erteilt wird. Das heißt, wir müssten dann diesen Brief, den wir erteilen, für die Eintragung dieser Eigentümergrundschuld, also für die Eintragung des Verzichts, in dessen Folge dann diese Eigentümergrundschuld entsteht, sofort wieder unbrauchbar machen.
Für den Verzicht noch nicht, sondern für die anschließende Löschung wieder.
Für die anschließende Löschung, okay.
Genau, also für den Verzicht, das ist ja gerade keine Löschung der Hypothek, sondern ein Übergehen auf den Eigentümer. Aber diese Situation haben wir ja im Endeffekt hier, dadurch, dass der Eigentümer dann sofort den Antrag mitstellt, ich würde es gerne dann, wenn es auf mich übergegangen ist, anschließend löschen lassen.
Also bildlich gesprochen, ich stelle es mir so vor, der Grundbuchrechtspfleger holt rechts vom Tisch den Brief hoch, ja, dann ja. Trägt er den Verzicht ein, ja, dann schiebt er den Brief langsam nach links über den Tisch, dann trägt er die Löschung ein und dann schmeißt er den Brief links vom Tisch in den Schredder.
Richtig, also er hat dann quasi auf der linken Seite des Tisches einmal gesehen, aha, der Eigentümer hat also einen Brief
und jetzt damit darf er löschen lassen.
Bin ich verpflichtet, den Brief unbrauchbar zu machen, weil die Hypothek bzw. hier die Grundschuld ist ja gelöscht. Also dieses Bild zeigt so ein bisschen, dass wir hier auch in diesem Anwendungsbereich der bloßen Förmelei sind, weil ich hatte es schon mal gesagt, eigentlich ist, wenn ich den Antrag direkt danach vollziehe, eine juristische Sekunde der Brief da, dann weist der Eigentümer damit sein Recht nach und direkt danach wird das Eigentümerrecht gelöscht und der Brief unbrauchbar gemacht. Das sind natürlich formell betrachtet zwei Stufen. Vor dem Telos, ich soll nicht unnötig neue Briefe erteilen müssen, ist es aber ja, wenn sie direkt nacheinander vorgenommen werden, ein Vorgang schon. Also da kommen wir gleich auch, also später auch nochmal dazu. Es ist halt von der Betrachtungsweise mit zwei Anträgen, die miteinander gestellt werden, faktisch ein Vorgang.
Letztlich ein Vorgang. Also das bloße Formular ist, das dürfte jedem ersichtlich sein. Man wird es natürlich anders betrachten können, wenn der Eigentümer sagt, ach nee, eigentlich finde ich das mit dieser Eigentümerbriefgrundschuld und diesem Verzicht ganz gut. Also wenn der sagt, ich will gar nicht löschen lassen.
Ja, wenn er die Grundschuld sagt, verwenden will.
Wenn er die Grundschuld verwenden will, wenn er sagt, dann tragen wir jetzt hier halt diesen Verzicht ein, den Grundschulbrief habe ich aber nicht mehr, der wird aufgeboten, dann muss ich halt einen neuen Brief beantragen. Und dann hat der Eigentümer am Ende diese Eigentümerbriefgrundschuld und auch wieder den Brief in Händen, dann kann er die später abtreten oder was auch immer er damit machen will. Aber in den Fällen, in denen sogleich die Löschung erfolgen soll, da ist es bloße Förmelei, weil da ja letztlich auch dann der Brief de facto die Sphäre des Grundbuchamts auch nie verlassen würde, sondern wie gesagt nur einmal über den Tisch des Rechtspflegers wandert von rechts nach links, um dann eben links, er kommt rechts aus dem Drucker und landet links im Schredder. Das ist irgendwie nicht, schwer zu vermitteln, dass das sein muss, ja.
Und dann hatten wir, also das ist der Telos des Absatz 2, Satz 2, Variante 2. Jetzt noch der Telos der grundbuchrechtlichen Norm 41.1, also der Briefvorlage selbst. Und das hatte ich ja auch schon mal gesagt, die Briefvorlage dient dazu, dass derjenige, der jetzt eine Eintragung beantragt, auch nachweist, dass er tatsächlich bewilligungsberechtigt ist, also Inhaber des Rechtes ist. Wir haben ja bei den Briefrechten die Besonderheit, dass die Eintragung im Grundbuch allein nicht ausreicht, um mich über die Vermutungswirkung des 891 BGB zum Inhaber des Rechts zu machen, sondern der BGH sagt, dadurch, dass ich gerade ein Briefrecht außerhalb des Grundbuchs durch schriftliche Abtretungserklärung und Übergabe des Briefes abtreten kann, reicht die bloße Eintragung im Grundbuch nicht aus, damit ich vermute, als Inhaber vermutet werde, sondern ich muss immer den Brief zusätzlich vorlegen. Da gibt es das bildet der 41 Absatz 1 GBO im Endeffekt ab. Gibt es ja auch eine Norm im materiellen Recht zu. Und dieses Risiko, dass derjenige, der den Brief in Händen hat, das Recht einerseits Inhaber des Rechts ist und andererseits das Recht auch außerhalb des Grundbuchs abtreten kann. Davor soll ja 41.1 GBO vor der Eintragung einer oder vor der Vornahme einer Eintragung schützen. Und dieses Risiko ist hier aber auch gebannt.
Und zwar deswegen, weil es ja gar keinen Brief gibt, oder?
Richtig, also der Brief, den es mal gab, der ist kraftlos geworden.
Okay,
das heißt,
also
der wäre auch keine Grundlage eines Erwerbs. Also dieser Erwerbsvorgang mit der Abtretung und der Übergabe des Briefes, der kann nicht mehr stattfinden nach der Aufbietung des Briefs selbst, weil er kann keinen Rechtsschein mehr setzen, knüpft keine Rechtswirkung mehr an diesen Brief. Das heißt, diese Möglichkeit, dass die Grundschuld noch abgetreten wird, durch diese Situation, dass wir hier es ja so haben, wie du geschrieben hast, es geht quasi nie so wirklich eigentlich vom Tisch des Grundbuchbeamten weg, sondern es geht quasi einmal auf die Tischseite des Eigentümers und dann wird dessen Antrag vollzogen. In diesem Moment kann der Eigentümer natürlich nicht den Brief nehmen und sagen, ich trete schnell an jemanden anderen ab, sondern das Grundbuchamt sieht und weiß, okay, der Brief war ja quasi jetzt neu erteilt. In der Zeit, seitdem ich ihn neu erteilt habe, wurde er nicht an irgendjemanden übergeben. Deswegen ist die Bewilligungsberechtigung nicht außerhalb des Grundbuchs verloren gegangen.
Und die Situation ist ja genauso, wie wenn es diesen Brief eben nicht gibt, der über den Tisch des Grundbuchrechtspflegers wandert. Also ja. Im Grunde, wenn man sich jetzt den Punkt anschaut mit der Löschung, mit dem Löschungsantrag, dann würde ja das Grundbuch eigentlich sagen 41.1, ja, wenn du löschen willst, ja, dann zeig mir doch mal den Grundschuldbrief grundsätzlich. Ja. Und wenn ich aber weiß, es gibt gar keinen Grundschuldbrief, dann habe ich auch nicht die Gefahr, dass jemand anderes Inhaber der Grundschuld ist und hier der Falsche die Löschung beantragt.
Ja.
Okay, also auch dieser Zweck des 41 Absatz 1 Satz 1 GBO, dass das Grundbuchamt eben nur dann an so einem Eigentümerbrief, also einem Briefrecht, was machen soll, wenn ihm auch der Brief gezeigt wird, um sicherzugehen, dass derjenige, der hier was beantragt, auch tatsächlich der Inhaber dieses Rechts ist, der ist hier gar nicht betroffen, wenn man auf die Vorlage des Briefes verzichtet in dieser Konstellation.
Und das spricht dann aus unserer Sicht, beziehungsweise ist unsere Lösung auch mit diesem Zweck vereinbar.
Ja.
Es gibt noch einen zweiten Zweck, nämlich den Briefinhalt möglichst aktuell zu halten, indem man sagt, man vollzieht die Eintragung bei der Grundschuld auch auf dem Brief nach. Der ist hier, wir haben es ja gesagt, der Brief wird unmittelbar unbrauchbar gemacht nach der Löschung. Das ist jetzt auch nicht mehr so wirklich ein guter Grund zu sagen, dafür müssen wir jetzt aber nochmal einen Brief erteilen, einzutragen, dass der Verzicht erklärt wurde.
Und dann haben wir noch ein weiteres Argument, das vielleicht auch dogmatisch sich ganz gut hören lässt, dass wir sagen, naja, wenn wir so eine Kombination aus Anträgen haben, also ich habe jetzt vielleicht die Anträge auch tatsächlich nach 16 Absatz 2 GBO miteinander verbunden und sage, ich will also, dass dieser Verzicht nur eingetragen wird, wenn auch die Löschung eingetragen wird und so, dass ich dann sage, alles wird miteinander vollzogen, ich habe unter dem Gesichtspunkt des 41 Absatz 2 Satz 2 GBO auch schlichtweg nur ein einziges Eintragungsverfahren, also ich habe gar nicht diese zwei Eintragungsverfahren, die das Grundbuchamt hier annimmt, sondern ich habe sozusagen über eine Verbindung dieser Anträge es auch auf dogmatischer Ebene zu einem einzelnen Eintragungsverfahren gemacht und damit könnte ich ja den 41 Absatz 2 Satz 2 Variante 2 GBO sogar unmittelbar anwenden, weil ich dann ja unmittelbar eben den Antrag auf Löschung dargestellt habe.
So ließe es sich auch
begründen. Also verschiedene Ansätze, um zu sagen, das passt. Aber jedenfalls, wenn wir uns den Tellus dieser Normen anschauen, entsteht keine Friktion, wenn wir hier auf die Neuerteilung eines Briefes verzichten.
Ja, es entsteht auch kein Risiko am Ende des Tages, dass irgendwas mit der Grundschuld passiert, was nicht passieren soll. Und
insofern kann man sich dann diese Förmelei sparen, die das Grundbuchamt hier durchaus, wenn man Step by Step betrachtet, nicht völlig zu Unrecht, dann eben verlangt. In Ordnung. Also wir haben das sozusagen mit einem relativ klaren Ergebnis beurteilt, sozusagen ist die Neuerteilung eines Briefes ist hier nicht erforderlich. Man muss das nicht beantragen, man braucht keinen neuen Brief, wenn hier zugleich der Verzicht eingetragen werden soll und dann direkt im Anschluss daran auch die Löschung. Falls Sie den Fall mal haben, könnte ja sein, dass jetzt so langsam diese Aufgebotsverfahren, die dann da im Zuge dieser Verzichtserklärungen seitens dieser Bausparkasse dann beantragt wurden, auch durchgeführt sind, dass da jetzt diese 6 Monate, die üblicherweise abzuwarten sind, dann auch abgelaufen sind und Sie sich jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, so langsam an den Grundbuchvollzug des Ganzen machen, dann achten Sie darauf, dass Sie hier, wenn Sie einen findigen und präzisen Rechtspfleger haben, der möglicherweise auf die Idee kommt, hier nochmal die Neuerteilung des Briefes zu fordern, wir würden Ihnen dann natürlich auch entsprechende Anfrage dieses Gutachten auch zur Verfügung stellen, um es dem Grundbuchamt vorzulegen. Wir sind uns auch sehr sicher, dass unsere Lösung hier im Ergebnis die richtige sein muss.
Durchaus. Und für alle, die noch ein bisschen abwarten kommen, es wird demnächst wahrscheinlich auch im D&I-Report erscheinen, das Gutachten.
Als Follow-up-Gutachten zu dem ersten Gutachten mit dem Verzicht auf die Grundschuld. So kann man es natürlich dann auch machen. Nee, prima. Also sehr technische Sachen, mit denen du dich da beschäftigen musst in unserem Referat für Immobilienrecht, insbesondere hier für Grundbuchverfahrensrecht, da muss ich schon reindenken. Alles das, was einem als Student die Haare hat also zu Berge stehen lassen, Immobiliarsachen, Recht, Löschung von Hypotheken, Grundschulden und dergleichen, Briefrechte auch noch mit dazu, also nicht zu beneiden, aber hier zu einem sehr präzisen Ergebnis geführt. Vielen Dank für die tolle Vorbereitung und die gute Aufbearbeitung, sowohl jetzt für die Folge als auch in dem Gutachten, lieber Jonas.
Gerne, ich hoffe, es gibt nicht noch einen dritten Teil.
Ja, schauen wir mal was noch passiert. Wir haben ja beim letzten Mal auch gedacht, wir hätten das Problem jetzt erledigt. Das aber jetzt haben wir hier eben durch diese Anfragen gesehen, so, oh, da gibt es noch ein Follow-up hinten, der Nachklapp mit dem Grundbuchamt, wenn es dann tatsächlich gemacht werden soll. Ja. Es ist halt doch, deswegen bin ich auch froh, dass wir es nochmal gemacht haben, dieser Modus, ne, die Bausparkasse, der Gläubiger verzichtet auf dieses Grundpfandrecht. Was passiert dadurch eigentlich? 1168 BGB ist ja auch keine Norm, die man immer so ganz schnell auf dem Schirm hat, insbesondere auch der 1168 Absatz 2. Ich brauche eben für die Wirksamkeit des Verzichts die Eintragung im Grundbuch. Durch den Verzicht ist das Recht nicht weg, sondern es entsteht die Eigentümergrundschuld. Und das führt dann eben auf der grundbuchverfahrensrechtlichen Ebene zu diesem Schritt, dieser schrittweisen Betrachtung. Ich habe halt hier nicht, so nach dem Motto, ist egal, ob die Bausparkasse verzichtet oder die Löschung bewilligt. Da ist halt nochmal bei dem Verzicht dieser eine Zwischenschritt dazwischen, dass materiellrechtlich eine Eigentümergrundschuld entsteht und ich das dann natürlich auch grundbuchverfahrensrechtlich nachvollziehen muss. Okay, also was für Liebhaber des Grundbuchverfahrensrechts heute. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hatten trotzdem Spaß an der Folge und wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Ja, mit dir, lieber Jonas, mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen weiterhin viel Spaß und Freude in der Praxis.